Explodierende Mieten, steigende Inflation, Mietpreisbremse oder Wohnkostenzuschuss, befristete Verträge, keine Leerstandsabgabe, sozialer Wohnbau oder Eigentum, der private Wohnungsmarkt und seine benachteiligten Gruppen, öffentlicher Raum oder Betongold. In der Episode 5 von Klassenkampf von oben geht es um das Wohnen. Wohnst du noch oder brennst du schon wie ein Luster? Seit Monaten sind die Mieten und andere Wohnkosten täglich in den Schlagzeilen. Wie haben sich die Mieten denn über die vergangenen Jahre tatsächlich entwickelt? Thomas Ritt ist Leiter der Abteilung Kommunalpolitik der Arbeiterkammer Wien. Er hat den Wohnungsmarkt genau im Blick.
Ja, wir sehen, dass eigentlich seit 2008 die Mieten, vor allem die privaten Mieten, in sehr drastischem Ausmaß gestiegen sind. Man sieht es gut an den Mieteinnahmen, also die privaten Mieteinnahmen sind seit 2008 um nur 23% gestiegen, während die Wirtschaftsleistungen nur um 51% gestiegen sind. Und wenn man jetzt nicht die Mieteinnahmen, sondern die Mieten an sich nimmt, die privaten Mieten sind in den letzten 10 Jahren doppelt so schnell gestiegen wie die Inflation. Also da sehen wir einen ganz deutlichen Trend.
Da stellen sich die Fragen, warum und wie kommt es dazu, dass sich die Kosten für ein lebensnotwendiges Gut wie das Wohnen derart von Inflation und Wirtschaftsleistung entkoppelt entwickeln. Thomas Ritt.
Das hat alles auch zum Teil mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, zum Teil aber auch mit der Wirtschaftskrise 2008, dem Crash auf den Finanzmärkten, und dann war wahnsinnig viel Geld unterwegs, das Anlage gesucht hat. Es gab Nullzinspolitik und da ist wahnsinnig viel Geld aus dem In- und Ausland in den Wohnungsmarkt gekommen. Und wenn man ein Zinshaus kauft, dann versuche ich halt das auch entsprechend zu optimieren und die Mieten zu erhöhen, dass ich meine Investitionen wieder rauskriege oder viel mehr davon rauskriege.
Die Sozialwissenschaftlerin Sina Musser-Lipp ist Referentin für Soziale Stadt der Arbeiterkammer Wien. Sie nennt ein Problem beim Namen: Betongold.
Man spricht ja vom Betongold und das sehen wir ja aktuell. Die Neubauleistung ist doppelt so hoch als der Bedarf, der tatsächliche Bedarf an Wohnungen. Und das führt aber dazu, dass eigentlich ganz wenige, in dem konkreten Fall internationale Investorinnen hauptsächlich, sich bereichern an einem Gut, das eigentlich ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis für alle Menschen ist, das Wohnen.
Nicht nur, dass internationale Investoren dafür sorgen, dass der Wohnungsmarkt aufgekauft wird und Wohnungen leer stehen, es gibt noch ein Instrument, das den Markt auf den Kopf stellt. Befristete Mietverträge.
Die sind ein ganz wichtiger Teil dieses, wenn man so will, dieses Spiels der Mieterhöhungen, weil ich habe einige Bereiche, die Mietzinsobergrenzen haben im privaten Bereich. Also das sind die Wohnungen, die vor 45 errichtet worden sind. Und da ist die befristete Miete das Werkzeug, den Menschen die Rechte zu nehmen. Weil wenn jemand einen befristeten Mietvertrag hat und er hat eine zu hohe Miete, dann könnte er zur Schlichtungsstelle gehen und das einklagen. Das kann man tun, man wird auch meistens Geld zurückbekommen. Allerdings wird dann der Mietvertrag einfach nicht verlängert, weil man ist eigentlich mit einem befristeten Mietvertrag automatisch gekündigt. Der Vermieter muss einen nicht einmal raushauen, sondern man ist einfach draußen und deswegen tun das die Menschen nicht. Und wir sehen, dass die allermeisten befristeten Mietverträge deutlich überteuert sind. Aber durch die Befristung kann man den Menschen die Rechte nehmen.
Befristungen lösen zudem eine ganz eigene Dynamik aus, die Mieten steigen und steigen lassen.
Was bewirkt ein befristeter Mietvertrag? Ich muss nach 3 Jahren meistens oder manchmal auch 5 Jahren, muss ich wieder mit der Vermieterin Kontakt aufnehmen, ob es möglich wäre, den Vertrag zu verlängern. Dann kann ich aber damit rechnen, dass er wieder teurer wird, dass die Miete wieder ansteigt. Und wenn er mir nicht verlängert wird, dann bin ich erst recht wieder angewiesen auf eine neue Wohnungssuche, wo ich wieder mit der Preissteigerung der letzten Jahre konfrontiert bin. Dann kommen noch die Übersiedlungskosten dazu, die Kaution, Investitionen in Küche, was weiß ich was, früher auch Maklergebühren. Also da haben wir einfach eine Preisspirale, die ununterbrochen ist und die Preise insbesondere am privaten Wohnungsmarkt immer weiter in die Höhe treibt und wo ganz klar die Mieterinnen im Gegensatz zu den Vermieterinnen benachteiligt sind.
Und diese Befristungen, die eigentlich als Ausnahme gedacht waren, sind mittlerweile zur Regel geworden, wie die Sozialwissenschaftlerin Sina Musser-Lipp weiter ausführt.
Also es ist wirklich drastisch bei den privaten Neuverträgen, also bei den privaten Mietverträgen, die jetzt neu abgeschlossen werden, haben wir mittlerweile einen Befristungsanteil von 67%.
Internationale Investoren, befristete Mietverträge. Und dann gibt es noch eine riesige Anzahl an Wohnungen, die rein als Anlageobjekte gebaut werden, die einfach leer stehen, ohne vermietet zu werden und damit den Wohnungsmarkt künstlich verknappen. Seit Jahren wird deshalb eine Leerstandsabgabe gefordert. Ökonom Thomas Ritt.
Eine Leerstandsabgabe wäre sicher ein wichtiges Instrument. Wir sehen es ja vor allem in Wien, haben wir es genau untersucht, dass mehr als doppelt so viel gebaut wurde, als man eigentlich vom Bevölkerungswachstum Wohnraum brauchen würde. Und in derselben Zeit sind die Mieten gestiegen und die Kaufpreise. Also in dem Paradoxon erklärbar ist es, dass also Wohnungen gebaut werden, nicht fürs Wohnen, sondern fürs Anlegen. Und diese Wohnungen stehen leer oder sind untergenutzt. Und so eine Leerstandsabgabe in einer sehr deutlichen Höhe wäre sicher sinnvoll, solche Wohnungen auf den Markt zu kriegen.
Ja, und warum gibt es so eine Leerstandsabgabe nicht schon längst, gerade in Ballungsräumen wie Wien? Die Antwort liegt im österreichischen Föderalismus.
Es schaut so aus, dass die Bundesländer zwar Abgaben machen dürfen, die es im Bund nicht gibt. Der Bund hat keine Leerstandsabgabe, also dürfen Bundesländer Leerstandsabgaben machen. Sie dürfen sie so benennen. Aber wenn diese Abgaben wirken, ist es auf einmal Wohnungspolitik und Wohnungspolitik ist aber Bundeszuständigkeit. Sprich, die Bundesländer dürfen Leerstandsabgaben machen in einer Höhe, die nicht wirken. Und genau solche sind jetzt auch gemacht worden. Das ist zwar ein erster Schritt, dass man sieht, wie kann so ein Instrument funktionieren, aber wir brauchen wirksame Leerstandsabgaben und da brauchen wir eine kleine Verfassungsänderung, die klar schreibt, entweder die Bundesländer dürfen das oder der Bund macht selber eine.
Fest steht, mit 1. April steigen die Richtwertmieten in Altbauten um über 8%, nachdem sie erst vor einem Jahr um fast 6% gestiegen sind. Die Gewerkschaften, der ÖGB, die Arbeiterkammer, die SPÖ und zahlreiche NGOs haben sich dafür ausgesprochen, diese Erhöhung auszusetzen oder zu reduzieren. Was gekommen ist, ist ein Wohnkostenzuschuss bzw. eine Erhöhung des bestehenden Wohnkostenzuschusses. Thomas Ritt ist damit ganz und gar nicht zufrieden.
Der Wohnkostenzuschuss deckt einen sehr kleinen Teil der Mieterhöhungen ab. Er gibt einmal Geld an die Bundesländer, wo wir nicht wissen, was die Bundesländer damit machen, welche Regelungen sie treffen, wie lange das dauert, bis die Regelungen haben, und er ist als Steuergeld finanziert, das wir alle dann zurückzahlen müssen. Also es ist eine absolute, in der Aussendung von uns heißt es Sauerei, ich sehe es auch so, das ist eine Symbolpolitik, die im Endeffekt nur die Profite der Vermieter stärkt.
Das Mitleid der ÖVP mit den VermieterInnen, die auf Mieteinnahmen verzichten hätten müssen, ist einfach größer als das mit den MieterInnen, die sich ihre Mieten teils gar nicht mehr leisten können. Wer sind denn eigentlich diese typischen VermieterInnen in Österreich?
Also wenn es nach der Immobranche geht, ist es immer eine arme Oma, die am Existenzminimum ist und aus diesen Mieterträgen gerade mal ihren täglichen Einkauf finanziert. Wenn wir in die Realität schauen, sind, glaube ich, 80-90% der Mieterträge in dem Bereich der 10% von Menschen mit den höchsten Vermögen. Ja, also das, also eine Besteuerung oder eine Verminderung von Mieteinnahmen trifft sicher nicht die arme Oma, sondern die, die eh schon genug Geld haben.
Aber es geht ja nicht um Logik, sondern um Profite. Statt eines höheren Wohnkostenzuschusses wurde eine Mietpreisbremse gefordert. Aus guten Gründen, wie Thomas Ritt erklärt.
Es ist eigentlich die einzig logische Maßnahme. Ich habe eine Branche, die schon seit 2008 massive Sondergewinne schreibt, dann in ihren Kosten von der Inflation eigentlich nicht so betroffen ist wie in der Höhe des Verbraucherpreisindex. Als Beispiel ist ja so, der Mieter zahlt die Energiekosten bei sich zu Hause, privat, in der eigenen Wohnung. Deswegen ist Inflation, deswegen gibt es eine höhere Miete. Und er zahlt aber auch über die Betriebskosten nicht nur die eigenen Energiekosten, sondern die Energiekosten des Hauses. Das heißt, die Vermieter haben vor, weiß nicht, beim Altbau 70 Jahren ein paar hunderttausend Schilling oder 1 Million Schilling investiert. Und dann ist nur mehr Instandhaltung und die wird nicht im Ausmaß 10% der Miete teurer. Also es ist absolut logisch, da was einzuführen.
Schließlich sollte es auch darum gehen, dass gerade die Mieten die sowieso schon nicht in den Griff zu bekommende Inflation befeuern.
Das hätte auch einen inflationsdämpfenden Effekt. Den hat keine Beihilfe. Eine Beihilfe hat einen inflationsverlängerten Effekt. Nach dem Motto, lassen wir es laufen, die Inflation, aber wir picken aber Pflaster drauf. Und das sieht man, die Auswirkung sieht man. In den fortgeschrittenen Ländern Europas geht die Inflation klar zurück und in Österreich bleibt sie auf hohem Niveau und verschärft sich sogar noch, obwohl jetzt die Energiepreise zurückgehen. Inzwischen sind die Mieten einer der Hauptpreistreiber. Und da ist es der Bereich, wo man sagt, man kann diese Profitinflationsspirale endlich einmal durchbrechen. Und diese Durchbrechung werden wir brauchen. Also das ist nicht nur wohnpolitisch und sozialpolitisch sinnvoll, ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll.
In anderen Ländern zeigen Mietpreisbremsen deutliche Effekte. Während die ungebremst steigenden Mieten in Österreich 1,5% zur Inflation beigetragen haben, waren es in den mietpreisgebremsten Ländern Portugal, Spanien, Frankreich und Dänemark nur 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte. Aber was wohnpolitisch, sozialpolitisch und volkswirtschaftlich sinnvoll ist, ist nicht unbedingt für Bundeskanzler Karl Nehammer sinnvoll, wie er in der ORF-Pressestunde erklärt hat.
Die Mietpreisbremse im Zuge der Verhandlungen hat sich herausgestellt, dass es kein taugliches Instrumentarium ist. Also uns war ja einerseits wichtig, nicht nur etwas für Mieterinnen und Mieter zu tun, sondern auch für Eigentümerinnen und Eigentümer.
Diese Eigentümer und Eigentümer, wie Nehammer sagt, wer sind die denn eigentlich genau? Wer lebt in Österreich im Eigentum? Sozialwissenschaftlerin Sina Musalip hat eine ernüchternde Antwort.
Die Frage des Eigentums kann man leider sehr klar beantworten. Eigentum besitzt, wer geerbt hat. Und mit der Ausnahme von kleinen Teilen der Bevölkerung, denen es in irgendeiner Weise möglich geworden ist, durch eine kleine Erbschaft oder durch sehr harte Arbeit, da sozusagen ihr Kapital zu bündeln und der Versuch einer Statusabsicherung und in irgendeiner Weise halt eine Erbschaft weiterzugeben, ist ein sehr kleiner Teil.
Weit mehr Menschen wohnen also zur Miete als im Eigentum. Und hier gibt es den privaten Wohnungsmarkt und den sozialen Wohnbau. Der private Wohnungsmarkt hat seine Tücken, weiß Sina Musalip.
Der private Wohnungsmarkt ist mit Abstand das teuerste Segment. Und dort stranden im Grunde genommen die Menschen, die keinen Eintritt finden ins soziale oder geförderte Segment. Das heißt, wer aktuell eine Wohnung sucht und keinen Anspruch hat auf eine Gemeindewohnung oder eine Genossenschaftswohnung oder vielleicht auch einfach nicht die Ressourcen hat, um so eine Wohnung zu suchen und sich durch den ganzen Bürokratie-Dschungel durchzukämpfen. Die Personen sind darauf angewiesen, am privaten Markt meistens Wohnungen mit schlechter Qualität, vollkommen überteuert und noch dazu befristet zu suchen. Das sind vorwiegend Menschen mit Migrationshintergrund, teilweise Menschen mit Fluchthintergrund.
Dass private Mieten in Österreich überhaupt noch leistbar sind, hängt ausgerechnet mit dem sozialen Wohnbau zusammen, wie Ökonom Thomas Ritt erklärt.
Der soziale Wohnbau hat seit Jahrzehnten die Rolle, dass er preisdämpfend wirkt. Der unterstützt ja nicht nur die Menschen, die ganz dringend eine Wohnung brauchen und sie nicht leisten können. Der wirkt ja, wenn in einem Ausmaß wie in Österreich ist, auch auf preisdämpfend auf alle anderen Bereiche. Das haben wir über viele Jahre gesehen. Und auch der Altbau bei uns oder auch der unregulierte Neubau ist bei uns noch immer viel, viel billiger als zum Beispiel München, Hamburg oder ich will gar nicht von Paris und London reden.
Tatsächlich hat Österreich mit seinen hohen Anteilen eine Vorreiterrolle im sozialen Wohnbau seit mehr als einem Jahrhundert.
Also der soziale Wohnbau kam ja eigentlich aus dieser ganz starken Arbeiterinnenbewegung im Zuge der Industrialisierung, wo einfach ein ganz starker Wohnungsmangel in Wien vorgeherrscht hat. Also wir waren damals schon an der 2-Millionen-Grenze, beziehungsweise haben die 2-Millionen-Marke überschritten und stehen heute vor einer ähnlichen Situation. Und damals, zu Beginn des kommunalen Wohnbaus, zu Beginn des Roten Wiens, waren ja wirklich miserable Zustände. Das heißt, es gab sogenannte Bettgeherinnen, Menschen, die sich wirklich ein Bett geteilt haben über den Tag hinweg und ganz schlechte Wohnungsqualität, schlechte Belüftung, schlechte Lichtqualität der Wohnungen. Und da war der Gedanke des Roten Wien wirklich allen Menschen in der Stadt hier eine Verbesserung zuzuführen.
Allerdings übt die Sozialwissenschaftlerin auch Kritik an der aktuellen Treffsicherheit des sozialen Wohnbaus.
Es gibt eine Vielzahl an Hürden in den geförderten oder auch kommunalen Wohnbau. Wir haben in Wien zum Beispiel ein Kriterium, das besagt, dass man 2 Jahre durchgehend an der gleichen Wiener Adresse Hauptwohnsitz gemeldet sein muss. Das trifft einfach nicht mehr ganz die Realität von sehr mobilen Menschen, bewegten Lebensbiografien. Dann gibt es natürlich das Kriterium des begründeten Wohnbedarfs für das Wohnticket in den Gemeindebau. Das besagt, dass es einen Überbelag geben muss. Das heißt, eine zweiköpfige Familie wohnt zum Beispiel aktuell nur in einer Einzimmerwohnung oder eine dreiköpfige Familie in einer Zweizimmerwohnung und dann hätte sie begründeten Wohnbedarf, um umziehen zu können. Das ist auch schwierig, weil die Menschen ja teilweise auch in zu kleinen Wohnungen wohnen, weil sie sich nicht anders leisten können und das auch zunehmend im geförderten Segment ein Problem ist. Also das geförderte Segment die Genossenschaftswohnungen, da sind wir mittlerweile auch auf einem Preisniveau, was für viele soziale Schichten einfach nicht mehr realistisch ist.
Und so kommt es, dass jene, die den günstigen sozialen Wohnbau am dringendsten brauchen könnten, ausgerechnet auf den viel teureren privaten Wohnungsmarkt angewiesen sind. Und es ist ganz klar, welche Gruppen dabei besonders benachteiligt sind.
Also wir sehen einfach, dass Wohnprobleme und insbesondere auch die Wohnkostenüberbelastung, also Menschen, die einfach im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr als 40% für die Wohnkosten aufwenden müssen, dass das vollkommen ungleich in der Gesellschaft verteilt ist. Ja. Wir sprechen zwar immer von Wien oder auch Österreich als Vorbild, als internationales. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht wirklich ein ganz starkes Ungleichgewicht gibt, das leider auch zunimmt. Das bedeutet ganz konkret, dass Menschen, die sowieso schon ein kleines Einkommen haben und armutsgefährdet sind oder Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, dass die überproportional viel zahlen im Verhältnis zu ihrem Monatseinkommen. Und die gleichen Gruppen sind es auch, die betroffen sind von Überbelag. Der Grund dafür ist natürlich auch die fehlende Leistbarkeit, die dann kompensiert wird mit einer kleineren Wohnung. Auch die Wohnqualität, also Licht- und Umweltprobleme beim Wohnen. Auch da sind die genannten Gruppen viel stärker betroffen.
Alte Heizungen, schlecht isolierte Wände und Fenster, das führt zu noch höheren Energiekosten. Und so zahlen die, die den höchsten Anteil ihres Einkommens für das Wohnen aufwenden müssen, oft auch den höchsten Anteil für das Heizen. Energiearmut ist damit vorprogrammiert. Dass einkommensschwache Familien zudem wesentlich seltener über Balkone oder gar Gärten verfügen, liegt auch in der Natur der Sache. Deshalb betont Sozialwissenschaftlerin Sina Mussolib die Bedeutung des öffentlichen Raums, gerade für einkommensschwache Haushalte.
Der öffentliche Raum ist, kann man sagen, das Betongold der vielen. In der Stadt ist es leider oft Beton. Es wäre sehr wünschenswert, wenn das sich in Zukunft ändern würde und wenn wir hier mehr in Grünraumgerechtigkeit für die Stadtbewohnerinnen investieren würden. Schon zum Beispiel während Corona haben wir ja gemerkt, wie wichtig öffentlicher Raum in der Stadt ist. Öffentlicher Raum ist unter anderem eine Gesundheitsressource. Das war uns vielleicht davor gar nicht so bewusst. Aber gerade wenn Menschen in überbelegten, schlechten, dunklen Wohnungen wohnen und plötzlich darauf angewiesen sind, dass die ganze Familie 7 Tage die Woche dort zu Hause sitzen muss und womöglich auch arbeiten und lernen muss, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir öffentliche Räume und Naherholungsgebiete in der Stadt haben, damit es uns allen gut geht.
Fehlende Treffsicherheit ist das eine. Das andere ist, sozialer Wohnbau und die Verfügbarkeit günstigen sozialen Wohnraums kommt immer mehr unter Druck, erklärt Ökonom Thomas Ritt.
Das ist ein ganz wesentlicher Effekt des sozialen Wohnbaus. Allerdings kommt er jetzt massiv unter Druck, weil beim sozialen Wohnbau hat man eine Kostenbegrenzung. Das ist auch logisch, weil man will ja günstig bauen. Das heißt, ich darf für ein Grundstück nur einen gewissen Betrag ausgeben. Und durch die Spekulation sind die Grundstückspreise so explodiert, dass dem sozialen Wohnbau der Boden entzogen wird, im wörtlichsten Sinne.
Es wird aber nicht nur weniger sozialer Wohnbau gebaut. Der soziale Wohnbau wird auch ausverkauft durch die sogenannte Eigentumsoption.
Das haben wir ja von Schwarz-Blau, diese Eigentumsoption, vor allem ins Gesetz geschrieben worden, weil das ist so diese, wie soll man sagen, reaktionäre Vorstellung, wenn alle Eigentümer sind, dann wählen sie alle konservativ, weil sie was zu verlieren haben, scheint mir. Das Rezept ist international nicht aufgegangen, bei uns wurde es aber verankert. Und das führt natürlich dazu, dass dann langfristig weniger leistbare Wohnungen da sind. Wir haben Gott sei Dank in Österreich hunderttausende gemeinnützige Wohnungen, die immer wieder kostengünstig vermietet werden. Wenn ich die ins Eigentum gebe, sind dann 15 Jahre Spekulationsfrist und dann sind das private Wohnungen, die dann in der Miete das Doppelte kosten und im Kauf 6.000, 7.000, 800.000 Euro. Und damit ist der soziale Wohnbau verpufft. Also damit kann man den sozialen Wohnbau richtig töten. Und es kommt ja auch weniger nach aufgrund der hohen Grundstücke. Und je mehr ins Eigentum verkauft wird, desto weniger preisdämpfende Effekte hat das für alle. Also es trifft dann nicht nur die Bewohner, die es brauchen, sondern auch alle anderen Mieter. Also ich würde sagen, das ist ein sehr massiver Irrweg, der aber von einigen politischen Akteuren beschritten wird.
Wohnkostenzuschuss statt Mietpreisbremse, weiter explodierende Mieten statt Inflationsdämpfung, Befristungen, Betongold, weniger sozialer Wohnbau, aber Eigentumsfetisch mit Eigentumsoption. Wohin führt uns das? Und wie wird uns das alles sozusagen verkauft? Natascha Strobel analysiert.
In einer neoliberalen Logik wird Wohnraum dem Markt überlassen. Das soll in dieser naiven Kapitalismusromantik dazu führen, dass sich Wohnraum für alle finden lässt, dass Leute Wohnraum bauen, innovativen Wohnraum bauen und alles so ihr Plätzchen finden. In der Realität führt es dazu, dass Wohnraum sehr knapp wird, sehr teuer wird und dass auch nur Wohnraum für bestimmte Leute gebaut wird, nämlich gut wegzubekommende Zwei-Zimmer-Wohnungen zu teuren Preisen. Denn Wohnraum dient nicht nur dazu, dass man dann einzieht und dort dann lebt, sondern Wohnraum ist ein Spekulationsobjekt. Das heißt, es gibt in anderen Städten ganze Hochhäuser, wo Wohnungen verkauft werden, wo dann einfach niemand drinnen wohnt. Und es ist dann ein Platz, ein physischer Platz in der Stadt, der einfach entzogen wird. Entzogen wird einer Mehrheit, die Wohnraum braucht, wo es einfach auch nur begrenzten physischen Platz gibt. Aber in der privaten Logik kann jeder machen, was er will mit dem, was er kauft. Und wenn man mehrere Wohnungen hat, wenn man hunderte Wohnungen hat und da dann jemand nicht drin wohnt, dann ist es halt einfach so. Das führt dann dazu, dass Wohnraum eben sehr knapp wird, dass sich viele Leute das nicht mehr dann leisten können, die wenigen Wohnungen, die es dann noch gibt, zu mieten, nichts finden. Und die Lösung, diese höhnische Lösung der ÖVP zum Beispiel, heißt dann, naja, dann sollen sie sich auch eben Eigentum kaufen. Das ist ein Hohn aus offensichtlichen Gründen, weil es teuer ist, weil wer hat denn so viel Geld? Naja, sollen sich einen Kredit nehmen? Kredit ist erstens immer ein Risiko, weil was, wenn man den nicht mehr bedienen kann? Wir wissen das noch, wie die Immobubble geplatzt ist im Zuge der Finanzkrise 2008, was das dann bedeutet individuell, weil die Leute werden individuell natürlich nicht gerettet mit ihren kleinen Einfamilienhäusern, sondern nur die großen Banken. Und so einen Kredit muss man auch mal bekommen, da braucht man 20% Eigenmittel. Und wer hat das schon, wenn Wohnungen oder Häuschen oder Reihenhäuser ab 500.000 Euro aufwärts kosten? Das heißt, hier wird einfach argumentiert an einer Mehrheit der Leute vorbei, für die das Realitäten sind, die einfach nicht existieren, wenn es eine viel offensichtlichere Lösung gibt, nämlich Wohnraum nicht dem Markt zu überlassen, sondern den vergesellschaftet, sei es kommunal, sei es als Staat, sei es in genossenschaftlichen Lösungen herzustellen und so zu vermieten, dass eben kein Profit daraus entsteht, sondern dass die Miete abgenommen wird, die es braucht, um diesen Wohnraum zu erhalten oder zu sanieren oder zu investieren, aber nicht, dass ein privater Profit daraus entsteht. Das wäre die Antithese zum privaten Klassenkampf von oben.
Das war die 5. Episode unseres Podcasts Klassenkampf von oben. In der nächsten Episode geht es um die Pensionen. Wer das nicht versäumen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!